Herr Jesus Christus, wir danken dir dafür und preisen dich, dass wir heute wieder dein Wort hören dürfen, Herr. Bitte schenk uns, dass es lebendig ist in uns, dass es uns berührt, dass es in unseren Herzen keimen darf und wachsen darf, Herr. Wir bitten dich jetzt, reinige uns von allen anderen Gedanken und von all dem, was du die Welt in uns hineinstopfen, unseren Sorgen, sodass wir uns ganz auf dich konzentrieren können, Herr. Wir bitten dich jetzt um deinen Segen. Danke. Amen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst oder kennt. Die Naturwissenschaften sind ja für uns ganz wichtig. Ja? Und gerade eben auch die Mathematik oder die Physik, da haben wir es ja viel mit Formeln zu tun. Und normalerweise denkt ja der Laie, okay, bei einer Formel ist es das Wichtigste, Hauptsache schön, Hauptsache richtig. So, ja. Hauptsache richtig. Aber es gibt noch was anderes. Nein, ich habe das gerade mein falscher Versprecher. Die berühmtesten Formeln, die es geschafft haben, bei uns einzugehen in die Annalen der Geschichten, das waren die schönsten Formeln. Ja? Kennt ihr die schönste Formel? E ist gleich m mal c Quadrat. Das ist die von der Relativitätstheorie von Albert Einstein. Diese Formel, die setzt die Energie mit der Masse in ein richtiges Verhältnis. Und die ist so einfach und so schnell, dass man sofort weiß, okay, um das geht's. Man weiß sofort, wie man Energie aus Masse erzeugen kann. Deswegen gibt es ja auch die Atomkraftwerke. Ja, so. Und ich bin vor kurzem auf einen Satz gestoßen, das war für mich so eine Formel. Eine Formel, als ich das erste Mal gelesen habe, ist mir aufgegangen, Moment einmal, hopp, bleib daran hängen. Die ist so schön und die ist so großartig, die hat Relevanz für unser, für mein Leben und auch für unser Leben. Ich musste die Formel etwas abändern, weil die kommt nämlich nicht aus dem christlichen Kontext, ist aber mindestens genauso alt, nämlich aus dem Chinesischen. Und da heißt es Folgendes: Richte dich im Ungenügenden ein und nähre Jesus in dir. Und nachdem wir jetzt hier schon seit über einem Jahr die Apostelgeschichte machen, ist mir das so klar, ist mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Was erleben wir dort? Wir erleben dort tatsächlich die junge Gemeinde, wie sie in dieser gefallenen Welt versucht, lebendig zu werden, wie sie durch Gottes Geist aufgebaut wird und was da alles passiert. Ja? Richte dich im Ungenügenden ein. Und auch heute für uns. Alles, was wir heute gehört haben, die Leiden, die Probleme, die Krankheiten, ja, für was wir heute gebetet haben, wie viel Ungenügendes ist dabei. Ja? Wie viele Dinge, wo man einfach sagen kann, das ist etwas, da fehlt es und hapert es an allen Ecken und Enden. Aber das ist unsere Welt, in der wir leben. Eine Welt des Ungenügenden, eine gefallene Welt. Und die Frage ist die, kämpfen wir dagegen an? Wollen wir dauernd das Perfekte, das Vollkommene? Oder akzeptieren wir, dass wir uns in dieser Welt einrichten müssen? Unsere Hütte, die für ein paar Jahre auf dieser Welt existiert, unser Leib, der lebt nun in einer unvollkommenen Welt, in einer gefallenen Welt. Aber schaffen wir es, uns darin einzurichten? Und nun kommt's. Was können wir aber nähren? Was können wir nähren? Jesus in uns. Und das ist der Grund, warum wir uns treffen, warum wir beten, warum wir singen, warum wir Bibel lesen, warum wir alles immer Jesus geben. Die Welt können wir nicht verändern. Zumindest nur ganz marginal. Aber Jesus in uns nähren, durch alles das, was wir jeden Tag ihm darbieten und geben, das können wir machen. Das steht in unserer eigenen Macht. Und irgendwie ist mir das also jetzt gekommen beim Lesen der Apostelgeschichte und bei der Beschäftigung und gerade auch bei den Texten, die ich jetzt bekommen habe in letzter Zeit. Das war ja vor, glaube ich, vor 2-3 Wochen war das ja der erste Teil von Kapitel 15. Jetzt kommt der zweite Teil. Da wird es wieder so klar. Das Ungenügende, ja, was da alles auch auf die junge Gemeinde zuprasselt. Deswegen, schauen wir kurz zurück. Wie begann das Kapitel? Die Vorgeschichte. Könnt ihr euch noch erinnern? Paulus ist mit Barnabas in Antiochia in der Gemeinde. Alles scheint gut zu laufen. Ja? Auf einmal kommen da Juden, Christen daher, ja, und die sagen, Moment, ihr müsst euch beschneiden lassen, um gerettet zu werden. Und ihr müsst die mosaischen Gebote einhalten. Was sehen wir wieder? Ungenügend. Auf einmal kommt sowas auf die Gemeinde zu. Ja, was jetzt tun? Ja, jetzt haben die versucht, das irgendwie zu lösen. Und dann wurden ja nun der Paulus, der Barnabas mit den Judaisten und auch noch mit teilweise mit den Ältesten und so weiter, wurden die hingeschickt mit dem ganzen Tross, mussten nach Jerusalem, um dort eben Petrus zu fragen. Also Paulus, muss man sich mal vorstellen, wird nach Jerusalem geschickt, um Petrus und die Apostel zu fragen, weil die Gemeinde in Antiochia, das Wort von Paulus allein hat ihnen nicht genügt. Also, was sieht man? Kampf, ja, Ungenügendes. Und nun passiert Folgendes, dann wissen wir ja, Petrus steht auf, Petrus sagt etwas, er gibt ihnen einen Brief mit. Und nun, was ist nun dieser Brief? Was steht da drin? Ich lese es noch einmal vor. Denn es gefällt dem Heiligen Geist und uns, euch weiter keine Last aufzuerlegen, als nur diese notwendigen Dinge. Drei Dinge nur. Dass ihr euch enthaltet vom Götzenopferfleisch und vom Blut und vom Erstickten und von Unzucht. Wenn ihr euch davor bewahrt, tut ihr recht, lebt wohl. Da würden wir es nur auch sagen. Nur drei, vier Sachen, die ihnen da geschickt werden. Ja, muss da nicht viel mehr geben? Muss man nicht viel mehr schicken und sagen? Tja, wir wissen, dass der Brief so geschrieben wurde. Das müssen wir einfach so stehen lassen. Und jetzt lese ich uns den heutigen Bibeltext vor. Und zwar, das ist jetzt Kapitel 15, die Verse 30 bis 41. Als man sie hatte ziehen lassen, also den Paulus, den Barnabas, Silas, Judas, Barsabbas und noch die ganzen anderen, kamen sie nach Antiochia und versammelten die Gemeinde und übergaben den Brief. Als sie ihn lasen, wurden sie über den Zuspruch froh. Judas aber und Silas, die selbst Propheten waren, ermahnten die Brüder und Schwestern mit vielen Reden und stärkten sie. Und als sie eine Zeit lang dort verweilt hatten, ließen die Brüder sie mit Frieden ziehen zu denen, die sie gesandt hatten. Paulus und Barnabas aber blieben in Antiochia, lehrten und predigten mit vielen anderen das Wort des Herrn. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen, in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sie in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, sodass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. Er zog durch Syrien und Kilikien und stärkte die Gemeinden. Ja, okay. Das Ungenügende, merken wir schon, hier kommt hier, leuchtet richtig heraus. Ich habe heute mal die heutige Predigt nach drei verschiedenen Leitsätzen eingeordnet. Der erste ist: verschiedene Standpunkte führen zu Reibungen. Der zweite: klare Standpunkte führen zu klaren Worten. Und der dritte: auch verschiedene Standpunkte führen zum Ziel. Fangen wir mit dem ersten einmal an, denn das ist ja was für uns, für die Gemeinde auch ganz was Wichtiges. Wie reagieren wir denn, wenn wir zum Beispiel in der Leitung zu verschiedenen Schlüssen in einer Sache kommen? Ja? Und da können wir uns jetzt hier Dinge ansehen, wie das jetzt in der Apostelgeschichte der Fall war. Bei der Urgemeinde. Nämlich in unserem heutigen Text geraten der Paulus und der Barnabas scharf aneinander. Ja? Genau, richtig kann man sagen. Es heißt auch noch Anreizung oder Erbitterung. Und der Grund ist heute eine Personalfrage, könnte man fast sagen. Ja? Nämlich, soll man jemanden auf eine Mission mitnehmen, der einen schon einmal dabei verlassen hat? Warum? Vielleicht aus Unreife oder vielleicht aus Feigheit oder aus Unzuverlässigkeit, aus Jugend, warum auch immer. Ja, soll man so jemanden mitnehmen? Das war also der Streitpunkt zwischen den beiden. In der Apostelgeschichte 15, also am Anfang dieses Kapitels, geht es um einen weiteren Streitfall. Da geraten nämlich Paulus mit Barnabas und den Judaisten zusammen. Auch die scharf aneinander. Und hier geht es sogar um die Frage der Errettung. Ja, braucht es eben noch die Beschneidung? Braucht es das Halten der mosaischen Gesetze oder nicht? Auch hier kam es eben zu Zwietracht, Zwiespalt oder Aufruhr. Ich habe das extra mal mit verschiedenen Worten aufgeschrieben, was das alles übersetzt heißt. Also wir sehen, es geht da nicht nur um irgend so eine Kleinigkeit, wo man mal so sich mal kurz zur Seite nimmt und sagt, naja, könnte man nicht mal vielleicht ein bisschen so und so, ja? Sondern es geht wirklich um echten Aufruhr. Woraus sich eben ein Wortwechsel oder auch Untersuchung ergab, das ist noch die gelindeste Form, das Wort Streit zu übersetzen, nämlich als Wortwechsel oder Untersuchung. In der Apostelgeschichte 15:5-7, also auch fast am Anfang, ja, nach Jerusalem gekommen, gerät nun dieser ganze Trupp, nämlich die Judaisten, mit den Aposteln in der gleichen Sache aneinander. Also schon wieder. Auch hier ist wieder die Rede von Wortwechsel und Untersuchung. Also so viel mal alleine dreimal jetzt hier nur im Kapitel 15 der Apostelgeschichte. Ja. Jetzt könnte man natürlich schauen, ob es noch woanders auch noch was aufgeschrieben. Es gibt ja garantiert noch ganz, ganz andere Stellen, nur ich konnte jetzt nicht die ganze Bibel durchforschen, wo es noch zu solchen Fällen kam. Aber zum Beispiel in Galater 2, 11-14 sehen wir auch, dass der Paulus sogar mit Petrus und mit Barnabas aneinander gerät. Nämlich, er beobachtet in Antiochia, dass der Petrus zuerst noch mit den Heiden Christen aß, als dann aber die Judenchristen dazugekommen sind, also denen der Beschneidung, auf einmal hat er sich zu denen gesetzt und so getan, als kennt er die anderen nicht mehr, kann man fast sagen. Und da ließ sich auch der Barnabas voll anstecken und tat das dem Petrus gleich. Und da hat Paulus auch da sein Wort ergriffen und die zurechtgewiesen. Jetzt könnte man natürlich sagen, gut, das waren jetzt die Apostel und so, Urgemeinde, gut, aber Jesus selbst, nein, der hat doch garantiert niemals irgendwo einen Streit gehabt. Glaubt ihr das?
Ja.
Oh, schön wär's. Er hat fürs Richtige gestritten. Denn Jesus Christus geriet sogar häufig aneinander, mit den verschiedensten Gruppen, und zwar scharf aneinander, vor allem eben mit den Pharisäern, den Schriftgelehrten und auch den Sadduzäern. Wir erinnern uns zum Beispiel an die Tempelreinigung, wo er dann tatsächlich die Tische der Wechsler und die Stühle der Taubenverkäufer umstieß und alle hinaustrieb aus dem Tempel, die dort verkauften und kauften. Oder auch besonders in Matthäus 23 geht er mit den Pharisäern und den Schriftgelehrten in seiner sogenannten Strafrede vor Gericht. Und er sagt achtmal zu ihnen, wehe euch, wehe euch. Ja, er warnt. Und das letzte Beispiel, das können wir in Matthäus 22, Kapitel 22 lesen, den Sadduzäern, da wird dann übersetzt, ja, stopfte er den Mund, nicht? Nämlich er sagt zu ihnen wegen der Frage der Auferstehung, ja, sagt jetzt ihnen, habt ihr nicht gelesen, was euch von Gott gesagt ist, der da spricht? Ja? Also auch da wieder, habt ihr etwa nicht gelesen? Ja. Ich denke mal, was wir jetzt mitnehmen können als Gemeinde, ja, ist einfach das, dass wir uns vor diesen Fällen, vor diesen Streitigkeiten, dass wir davon nicht unsere Augen verschließen brauchen. Dass wir nicht so tun brauchen, als gäbe es das nicht. Sondern wir müssen uns angucken, das als Tatsache annehmen und dass es einfach immer wieder mal zum Streit kam. Jetzt komme ich zum zweiten Punkt, ja, nämlich klare Standpunkte führen zu klaren Worten. Wir kennen also die genauen Worte nicht der Auseinandersetzung in der Apostelgeschichte 15. Wir wissen nicht, wie dieser Streit ausgeschaut hat. Wir wissen nicht, was die gesagt haben. Wie haben die sich ausgedrückt? Wie ist das abgelaufen? Ja? Jetzt können wir natürlich Folgendes machen, aber wir sollten nicht unbedingt immer jetzt in uns selbst forschen, wie wir vielleicht handeln würden, sondern wir gucken mal in die Briefe, ob uns da irgendwas auffällt, wo wir sagen, ja, da kann man sich ein bisschen so den Ton anschauen, ja, wie die auch sich da ausgedrückt haben. Und in Galater Kapitel 2, die Verse 11-13, können wir nachlesen, wie Paulus sich über den Konflikt mit Petrus äußert. Das war jetzt der Konflikt, den ich vorhin erwähnt habe, eben, dass die eben nicht miteinander gegessen haben. Nicht? So. Als aber Petrus nach Antiochia kam, widerstand ich ihm ins Angesicht. Denn er war im Unrecht. Bevor nämlich etliche von Jakobus kamen, aß er mit den Heiden. Als sie aber kamen, zog er sich zurück und sonderte sich ab, weil er die aus der Beschneidung fürchtete. Und auch die übrigen Juden heuchelten mit ihm, sodass selbst Barnabas von ihrer Heuchelei mit fortgerissen wurde. Also Paulus sagt hier bitte ganz klar folgende Dinge. Petrus ist im Unrecht. Er sondert sich ab. Er fürchtet die Juden, die Judenchristen. Er heuchelt und will auch Barnabas und die anderen Juden. Und in Vers 14 wirft er Petrus noch vor, dass sie nicht richtig nach der Wahrheit des Evangeliums wandelten. Und das schreibt er alles in einem Brief. Ja, an einem Brief an die Galater. Und dieser Brief ist öffentlich und diesen Brief lesen wir auch noch heute, 2000 Jahre später. Hätte man da nicht sagen müssen, hoppala, 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 ja, aufpassen, ja, formulier diesen Brief mal sanft, ja, mach mal nicht so deutlich, sei mal ein bisschen sanfter dazu, ja, wo ist denn die Bruderliebe, ne, ich komm, halt dich zurück. Nein, da war Unrecht und dieses Unrecht musste klar ausgesprochen werden. Im zweiten Brief an Timotheus schreibt Paulus in Kapitel 2, die Verse 16 bis 18, schreibt er über zwei Abtrünnige. Hier schreibt also er, halte dich fern von ungeistlichem, losen Geschwätz, denn es führt mehr und mehr zu gottlosem Wesen. Und ihr Wort frisst um sich wie der Krebs. Unter ihnen sind Hymenäus und Philetus, die von der Wahrheit abgeirrt sind und sagen, die Auferstehung sei schon geschehen und bringen einige vom Glauben ab. Also auch hier deutliche, klare Worte. Und jetzt schauen wir mal bei Jesus Christus selbst nach. Der hat doch sicherlich nur sanft geredet, oder? Was sprach er bei der Tempelreinigung? Matthäus 21, 13, da sagt er, es steht geschrieben, mein Haus soll ein Bethaus heißen, ihr aber macht eine Räuberhöhle daraus. Und nochmal diese Strafrede, von der ich vorhin schon erzählt habe. Ja? Was müssen sich denn bloß die Pharisäer und die Schriftgelehrten dort anhören und von Jesus gefallen lassen? Wir können es nachlesen in Matthäus 23. Ich lese nicht das ganze Kapitel, sondern nur, was er so explizit sagt. Er nennt sie dort nämlich Heuchler, die das Himmelreich zuschließen. Er sagt, dass sie blinde Führer seien und Narren. Und dass sie die Mücken aussieben und die Kamele schlucken würden. Dass sie zwar ihre Becher und Schüsseln reinigen würden, aber innerlich voll Raub und Gier wären. Sie seien wie übertünchte Gräber, von außen hübsch, aber innen voller Totengebeinen und lauter Unrat. Und am Ende schimpft er sie sogar noch Schlangen und Otterngezücht. Wie wollen sie der höllischen Verdammnis entrinnen. Nun ja, diese Worte hat nicht irgendwer gesprochen. Die hat Jesus Christus selbst gesprochen. Jetzt müssen wir uns natürlich mal die Frage stellen, wenn wir davon ausgehen, dass wir Jesu Geist in uns drin haben, kann es dann nicht auch mal sein, dass wir dazu gedrängt werden, deutliche, klare Worte über Missstände zu finden? Und uns deutlich und klar zu positionieren und mal deutlich und klar Dinge anzusprechen und aufzusagen, ja, die absolut falsch sind. Und das müssen wir gar nicht nur auf die anderen beziehen, sondern auch auf uns selbst. Denn könnte es nicht sein, dass wir auch sowas teilweise sind wie Pharisäer oder Schriftgelehrte? Wie weit leben wir denn Freiheit in Christus? Und wie weit suchen wir nach dem Buchstaben, an dem wir uns halten müssen? Auf Gedeih und Verderb. Ja? Eins ist ganz klar, von Jesus müssen wir und können wir alles lernen. Alles. Auch die Dinge, die uns nicht rein wollen. Ja, schauen wir uns mal kurz das Thema Streit an. Ja? Streit. Streit, könnte man sagen, gibt es seit Kain und Abel. Aber ich würde sagen, wieso erst dort anfangen? Gibt es ihn vielleicht schon früher? Ja? Denn in Offenbarung 12,9 lesen wir, er wurde gestürzt, der große Drache, die alte Schlange, die Teufel oder Satan heißt, und die ganze Welt verführt. Der Drache wurde auf die Erde gestürzt und mit ihm wurden seine Engel hinabgeworfen. Ja, glaubt ihr denn, das war ein Akt des Friedens, dass Gott den Teufel auf die Erde geworfen hat? Ich glaube das nicht. Und deswegen, Streit, ja, war von Anfang an da, mit dem Fall Satans auf die Erde. Streit ist da. Und Streit hörte weder bei Jesus Christus auf, noch bei den Aposteln, noch in der ganzen Kirchengeschichte, noch bei uns, noch wird er in Zukunft aufhören, solange bis diese Welt vorbei ist und Jesus Christus wiederkommt und uns erlöst. Es gehört dazu. Richten wir uns im Ungenügenden ein. Da ist es wieder. Ebenfalls in der Offenbarung, in den Sendbriefen an die Gemeinden, kann man feststellen, dass manches, was da beschrieben wird, auch nicht ohne Streit abgegangen sein kann. Ja, und da geht es schon um das Gericht. Ja? Nämlich Offenbarung 2, du hast geprüft, die sagen, sie seien Apostel und sind's nicht. Und du hast sie als Lügner befunden. Ja, das wird auch nicht ohne Streit gegangen sein, wenn man jemanden als Lügner befindet. Also, das heißt, die Tatsache von Streit und Meinungsverschiedenheiten müssen wir einfach akzeptieren. Und das wird uns auch weiterhin belasten. Es ist sowas wie ein Dorn im Fleisch der Gemeinde Christi. Und wir können den Streit sogar nicht nur unter den Menschen beobachten, sondern auch im Tierreich, denn da ist nämlich auch gang und gäbe. Aber das soll uns alles nicht entmutigen. Überhaupt nicht. Denn jetzt werfen wir nochmal zum dritten Teil meiner Predigt einen Blick auf die Folgen der Streitigkeiten. Auch verschiedene Standpunkte führen zum Ziel. Also die Begebenheit unseres heutigen Bibeltextes, ja, die uns also zur Trennung von Paulus und Barnabas führt, was ist daraus geworden? Daraus ergaben sich plötzlich anstatt einer zwei Missionsreisen. Nämlich die eine von Paulus mit Silas nach Syrien und Kilikien, um dort die dortigen Gemeinden zu stärken. Und die andere von Barnabas mit Markus nach Zypern. Damit hat Gott durch den Streit eigentlich seine Wirkkraft verdoppelt. Aus einer Missionsreise wurden zwei. Damit konnten viel mehr Menschen mit dem Evangelium Christi erreicht werden und mehr Gemeinden ermutigt und ermahnt werden, als wenn sie das alleine gemacht hätten, diese Reise. Jetzt schauen wir uns mal an, wir wissen jetzt, Verhältnis Paulus-Markus, ja, auch das Verhältnis, was da nicht gut war, ja, wandelte sich dann im Laufe der Zeit zu einem sehr guten Verhältnis. Ja. Markus blieb bei Paulus erster Gefangenschaft in Rom. Ja, und er war ihm so wichtig, dass er auch sogar bei einer zweiten Gefangenschaft bittet der Paulus Timotheus ausdrücklich darum, er möge ihm Markus zurücksenden. Ja. Also es hat sich aus dieser Trennung eine richtige, tiefe Freundschaft und brüderliche Liebe entwickelt. Ja, und jetzt schauen wir mal, Markus ist uns ja bekannt vor allem durch sein Evangelium. Ja. Wer kann jetzt schon sagen, dass nicht Gott die Trennung zwischen Paulus und Barnabas, dass er sie nicht benutzte, damit Markus über diesen Weg, ja, zum Evangelium kam, dass er das geschrieben hat? Wir können aber auch genauso nicht ausschließen, dass Gott diese Trennung benutzte, dass Markus trotzdem das Evangelium schreiben konnte. Wir wissen nicht. Ja, können wir nicht sagen. Wir wissen nur, er hat es geschrieben und das ist gut. Oder am Anfang des 15. Kapitels, als Paulus und Barnabas zum Streit mit den Judaisten kamen, das führte dann am Ende dazu, dass die von Antiochia mit einem ganzen Tross, ja, mit Brüdern von Antiochia durch Phönizien und Samarien bis nach Jerusalem gingen. Ja. Aber da sind sie aber schnell hingeeilt, ja, sondern sie haben unterwegs. Überall auf dem Weg erzählten sie von der Bekehrung der Heiden und machten damit den Brüdern und Schwestern eine große Freude. Das wurde zu einer Missionsreise, dieser Streitmarsch eigentlich. Ja. Und trotz dieses Umstands war das also eine sehr erbauliche Reise, die viel Freude brachte. Und in der Apostelgeschichte 15, 5 bis 7 führte nochmal der Streit zwischen den Judaisten und den Aposteln in Jerusalem zu einem klaren Bekenntnis zur Errettung durch Gnade allein. Und dieses Sola Gratia, was wir aus der Reformation kennen, das gibt es bis heute. Das ist bis heute unser Leitstern. seit 2000 Jahren und es formt heute noch den Leib Christi auf Erden, stärkt uns, gibt uns Zuversicht und Hoffnung. Und außerdem wurde dieses Jerusalemer Apostelkonzil Wegbereiter für spätere Konzilien. Das war das erste Konzil. Ja. Und in diesem wurde das Verständnis der Bibel auf klare Grundsätze komprimiert. Zum Beispiel wurde auch dann dort bei einem dieser Konzilien die Trinität Gottes, die am Anfang noch nicht ganz klar war, ja, wurde dort endgültig festgelegt und bestätigt. Und in unserem heutigen Bibeltext können wir am Anfang lesen, was noch bei diesem Apostelkonzil in Jerusalem herausgekommen ist. Nämlich ein Brief. Und dieser Brief, der war ein Zuspruch, Trost, Ermunterung und Ermahnung zugleich. Und der die Geschwister in Antiochia stärkte und sie froh machte. Und dieser Brief, der war auch ganz wichtig für die Überwindung der kulturellen Kluft zwischen den Juden und den Heidenchristen und liefert uns auch noch heute eine Beschreibung, ein Beispiel dafür, wie wir die kulturelle Verschiedenheit auf der Welt überwinden können und somit Menschen auch auf der ganzen Welt mit dem Evangelium erreichen können und sie so zu Jesus Christus finden. Ein beispielhafter Brief, wie man kulturelle Unterschiede überwinden kann. Und wenn wir uns das alles anschauen, dann müssen wir uns wirklich die Frage stellen, waren diese Auseinandersetzungen also grundsätzlich schlecht? Ja? Haftet dem Streit grundsätzlich das Stigma an, es ist was Schlechtes? Das ist die Frage. Wie wollen wir darüber urteilen, wenn wir uns die Ergebnisse ansehen und wir sie mit folgender Zusage verbinden? Ich lese aus Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratschluss berufen sind. Wir können hier sehen, dass sich das alles zum Besten, gekommen ist. Und was wir manchmal als falsch verurteilen, als Verhau, ja, als verkorksten Teil, ja, nur bereit für den Misthaufen, für den Müll, vielleicht ist das genau das, was wir so beurteilen, ist für Gott der goldene Schlüssel, den er geschaffen hat, um die Türe aufzuschließen, die er auf seine ganz besondere Art und Weise aufschließen will, die wir bei bestem Handeln niemals aufschließen könnten. Und es ist so, dass man Entwicklungen oftmals erst aus der Rückschau wirklich beurteilen kann, aber oftmals nicht mal dann wirklich verstehen, weil wir diese Tausenden von Faktoren, die darauf Einfluss haben, alle miteinander nicht wirklich eruieren können. Ja? Und so sind wir ja auch heute froh, die wir jetzt hier sitzen. Ja? Froh, dass uns Gott die Reformation geschenkt hat. Mit Martin Luther, Calvin, Zwingli und noch den vielen anderen. Und dass er uns diese 5 Soli, die die erfochten haben, diese 5 alleinigen Grundsätze geschenkt hat. Ich möchte sie nochmal wiederholen, einfach, dass wir einmal sehen, wie wir heute noch 500 Jahre später an diesen Grundsätzen auch in dieser Gemeinde hängen und dass für uns nicht diskutierbare Punkte sind. Ja? Ich gehe sie mal durch. Sola gratia heißt auf Deutsch, allein durch die Gnade Gottes wird der glaubende Mensch errettet, nicht durch seine Werke. Sola fide, allein durch den Glauben wird der Mensch gerechtfertigt, nicht durch gute Werke. Sola scriptura, allein die Schrift ist die Grundlage des christlichen Glaubens, nicht die kirchliche Tradition. Solus Christus, allein die Person, das Wirken und die Lehre Jesu Christi können Grundlage für den Glauben und die Errettung des Menschen sein. Allein Jesus Christus. Und noch der 5. Punkt, Soli Deo Gloria, Gott allein sei die Ehre. Gibt es irgendeinen dieser 5 Solis, wo wir sagen könnten, das trifft für uns nicht zu? Ich glaube, das ist das grundlegende Fundament überhaupt, dass wir so, wie wir sind, existieren. Und das wurde vor 500 Jahren eben erfochten. Tja, und wenn ich sage erfochten, dann meine ich erfochten. Denn jetzt müssen wir uns nämlich die Frage stellen, was sagen wir zum 30-jährigen Krieg? der sich letztendlich aus der Spaltung der römisch-katholischen Kirche ergab und am Ende halb Europa in Schutt und Aschen legte. Ja? Und dabei ein Drittel der Bevölkerung Europas entweder direkt durch den Krieg oder indirekt durch Seuchen und Hungersnot umkam. Was sagen wir jetzt dazu, wenn wir jetzt die Solos, die wir heute haben, und den 30. Krieg uns anschauen? Wir können uns die Frage stellen, war das der Preis, den unsere Ahnen zahlen mussten? War das der Preis, den sie zahlen müssen, damit wir heute uns friedlich versammeln können und zum Beispiel in der Lutherbibel lesen oder in der Zwingli? Oder wäre es auch irgendwie günstiger gegangen, anstatt 30 Jahre vielleicht nur 3 oder 3 Tage? Wir wissen es nicht. Wir lesen im 1. Mose 2, 7, da machte Gott der Herr den Menschen aus Staub von der Erde und blies ihm den Odem des Lebens in seine Nase. Und so ward der Mensch ein lebendiges Wesen. Wissen wir genau, was das für Staub war, den Gott von der Erde damals nahm und der ihn zum Menschen formte? Wissen wir das? Wissen wir das, was dieser Staub durchmachen musste, dass er zu Staub wurde, dass die Erde zu Erde wurde? Nein. Wir wissen nur, er hat daraus den Menschen geformt. Wissen wir heute, wie Gott seinen Leib, seine Gemeinde, den Leib seines Sohnes Jesus Christus formt und knetet? Wissen wir, wie er das macht? Und wissen wir, wie viel Kampf, Ausharren und Leid auch dieser Leib beim Formen vielleicht braucht? Wir wissen es nicht. Die Bibel lehrt uns viel über den richtigen Umgang in Liebe zueinander und dass wir gegenseitig unsere Lasten tragen sollen. Trotzdem wird es ohne Reibereien einfach nicht geben, nicht gehen. Und wir lesen auch in den Sprüchen 27, 17, Eisen schärft Eisen, ebenso schärft ein Mann den anderen. Eisen schärft Eisen. Ich weiß nicht, ob ihr das noch kennt, in meiner Jugend, ja, wenn man da in der Küche Messer geschärft hat, hat man sich 2 genommen und hat die so gewetzt. Kennt ihr das noch? Ja? Ja. Reibung, Druck, Geschwindigkeit, Funken. Ja? Das ist es, ja, was Eisen wetzt, was Eisen scharf macht. Und eben auch wir Geschwister uns auch untereinander. Ich komme jetzt zum Ende und werde einen kurzen Schwenk nach Kroatien machen. Ja? Allerdings schon 500 Jahre zurück. Nämlich, es gab einen kroatischen Bischof, der sich massiv mit der römischen Kirche angelegt hat. Man kann also sagen, eigentlich auch ein Reformator. Ja? Und sein Name heißt so schön Markantun de Dominis. Und der hat etwas vorgeschlagen. Nämlich etwas vorgeschlagen, wie man Streitigkeiten in religiösen und kirchlichen Angelegenheiten beilegen kann. Und seinen Vorschlag werde ich uns gleich vorlesen. Ich werde uns in 2 Fassungen vorlesen. Und auch hier sehen wir wieder, machen wir wieder zurück am Anfang, ja, die Schönheit der Formel macht sie am Ende so, so gut und so merkbar und so wichtig. Auch hier, er hat am Anfang einen langen Satz formuliert, der ist ein bisschen sperrig, spröde dahergekommen. Aus dem haben dann die späteren Reformatoren einen kürzeren gemacht. Und der, glaube ich, kann uns wirklich helfen. Ja? Also, der wunderbare Markantun de Dominis hat Folgendes vorgeschlagen. Alle werden gemeinsam im Notwendigen Einheit umarmen. Alle miteinander gemeinsam im Notwendigen Einheit umarmen. Im Nicht-Notwendigen Freiheit. In allem Nächstenliebe. Und daraus wurde dann später ein Satz mit 9 Wörtern. Im Notwendigen Einheit. Im Strittigen Freiheit. In allem Liebe. Das ist doch mal ein Vorschlag. Und selbst wenn wir jetzt im Streit leben, ob das jetzt mal in der Gemeinde sein kann, in irgendwelchen Fragen, ja, wo wir nicht einer Meinung sind, ob das in unserer Familie ist, ob das im Job ist, mit Nachbarn, mit Freunden, dann können wir natürlich mal jeder für sich, aber auch gemeinsam die Mitte nähren, also sprich Jesus Christus in uns nähren, auf ihn schauen. Denn er hat uns nämlich auch einen Weg aus der Misere gezeigt, und zwar nicht nur das, sondern auch noch ein herrliches Ziel zusätzlich. Und das lese ich uns jetzt zum Abschluss vor, Matthäus 5, 9. Selig sind die Frieden stiften, denn sie werden Gottes Kinder heißen. Amen.